Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur 25 Minuten Ökonomie am Mittag. 1,35 Billionen Euro oder 1.350 Milliarden Euro, so schwer ist das Notfallanleihekaufprogramm, das die Europäische Zentralbank gegen die Corona-Krise aufgelegt hat. Aber wird das reichen? Die Infektionszahlen in Europa steigen wieder, die Angst vor einer zweiten Welle geht um. Muss die EZB im Kampf gegen Corona nachlegen? Heute tagt der Rat der Europäischen Zentralbank. Das Zinsergebnis erwarten wir noch im Laufe dieser Sendung und wir ordnen es für Sie ein, live von der Frankfurter Börse mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer. Doch zunächst nach Peking. Die EU-Handelskammer in China hat heute ihr jährliches Positionspapier veröffentlicht, kurz vor dem digitalen EU-China-Gipfel mit Bundeskanzlerin Merkel und Chinas Staatschef Xi am kommenden Montag. Ein widersprüchliches Bild. Auf der einen Seite weitere Marktöffnung in China, zum Beispiel für die Autoindustrie. Auf der anderen Seite bleiben bestimmte Industriesektoren fast ausschließlich chinesischen Staatsunternehmen vorbehalten. Axel Dorloff berichtet aus Peking.
Manche sagen, es sei die wichtigste Publikation einer ausländischen Interessengruppe in China. Andere lästern, es stehe immer das Gleiche drin, was aber vor allem an China liege. Eine gewisse Tradition hat es allemal. Seit 20 Jahren veröffentlicht die Europäische Handelskammer in China ihr Positionspapier. Dieses Jahr wenige Tage vor dem EU-China-Gipfel, der am Montag per Videokonferenz stattfindet. Ein Bericht mit über 800 Beispielen auf 414 Seiten. Er soll verdeutlichen, wo die Probleme für europäische Unternehmen in China liegen. EU-Handelskammerpräsident Jörg Wuttke nennt da vor allem den unzureichenden Marktzugang.
Es öffnet sich je nach Sektor, in dem man glaubt, nun die Technologie des Auslands zu brauchen. Ich meine, Sie sehen ja hier Autos oder Chemie und andere, die sind relativ freizügig reingelassen worden, während das im Service-Sektor, Tourismus, Rechtsanwälte und so weiter, das nur sehr restriktiv gehandelt wird. Und meistens ist auch das Spiel so, dass man erstmal dann in den chinesischen Markt reingelassen wird, wenn die chinesischen Konkurrenten so groß sind, dass man sowieso keine Chance hat.
Viele Industriesektoren werden in China weiterhin ausschließlich von den großen chinesischen Staatsunternehmen dominiert. Das ist seit 2013 auch Thema in den Verhandlungen zum Investitionsabkommen zwischen der Europäischen Union und China. Statt dem ursprünglich geplanten September-Gipfel in Leipzig gibt es Montag nun den Digitalgipfel, unter anderem mit Merkel, von der Leyen und Chinas Präsident Xi Jinping.
Und da ist natürlich wirklich China gefragt, sich zu öffnen. Wir können uns nicht in der Mitte treffen. Wir sind eine sehr offene Gesellschaft und Volkswirtschaft in Europa. Und ob China diesen politischen Schritt wagt, muss man wirklich sehen. Und da muss man sehen, ob im Dezember der Deal gemacht werden kann. Aber das, also ich würde da kein Bordeaux drauf wetten.
Wenn aber der Präsident der Europäischen Handelskammer in China nicht mal eine Flasche Bordeaux als Wetteinsatz wagt, sind die Verhandlungen zumindest schwierig. China hat eigentlich Interesse an einer Einigung mit der EU. Schon aufgrund der heftigen Konflikte mit den USA will Peking auf keinen Fall einen Zwei-Fronten-Handelskrieg. Auf der anderen Seite zeigt China derzeit eine breite Brust. Man sieht sich selbst als das Land, das die Corona-Krise global am besten gemeistert hat, auch wirtschaftlich. Das hat Staats- und Parteichef Xi Jinping erst diese Woche wieder betont.
China ist die erste große Volkswirtschaft der Welt, die nach der Pandemie wieder auferstanden ist und das Wirtschaftswachstum angekurbelt hat. Wir sind weltweit führend, sowohl was den Kampf gegen Covid-19 anbelangt, als auch bei der Wiederbelebung der eigenen Wirtschaft. Das beweist die Widerstandsfähigkeit und die Dynamik unseres Landes.
Die Forderung der Europäischen Handelskammer vor dem Gipfel am Montag ist klar. China muss einen großen Sprung in Richtung Öffnung der eigenen Wirtschaft wagen, ähnlich wie 2001 mit dem WTO-Beitritt. Dann werde der Kuchen größer und alle könnten profitieren.
Axel Dorloff, die Kreuzfahrtbranche ist einer der Wirtschaftszweige, die durch die Corona-Krise besonders hart getroffen wurden. Allein der Marktführer, die US-amerikanische Carnival Cruise Line, verbuchte im zweiten Quartal 2020 einen Verlust von sagenhaften 3,9 Milliarden Euro. Ob in dieser Situation das alljährliche Kreuzfahrtranking des Naturschutzbunds NABU die Stimmung in der Branche hebt oder eher verhagelt und ob die Kreuzfahrtbranche tatsächlich langsam, aber sicher grüner wird, darüber berichtet aus Hamburg unser Landeskorrespondent Axel Schröder.
Spätestens 2050 sollen Kreuzfahrtschiffe am besten zu 100% emissionsfrei auf den Weltmeeren unterwegs sein. Das fordert der Naturschutzbund NABU und hat deshalb an 15 Reedereien Fragebögen verschickt. Abgefragt wurde zum Beispiel, ob die Reedereien die Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens anerkennen. 9 von 15 Unternehmen haben das bejaht, aber diese Bekenntnisse reichten nicht aus, sagt Daniel Rieger vom NABU.
Das Ganze müsste man dann natürlich in eine Strategie überführen für das jeweilige Unternehmen. Wie kommt man denn dann dahin? Und wenn es an die Umsetzung geht, dann wird es ganz, ganz dünne.
Die Nase vorn bei den Klimaschutzstrategien hat im NABU-Ranking die französische Kreuzfahrtreederei Ponant. Dahinter folgen die deutsche AIDA Cruises, die norwegische Hurtigruten und Hapag-Lloyd Cruises.
TUI kommt auch noch im vorderen Feld vor und dann wird es wirklich dünne. Also da haben wir dann nichts in der Umsetzung, keine Idee, keine Pläne. Da sind dann große Namen dabei wie Royal Caribbean beispielsweise, Costa, also auch die großen bekannten Akteure.
Richtig hingegen sei die Strategie von Reedereien wie AIDA, die schon im kommenden Jahr wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen für die Stromversorgung an Bord einsetzen will und schon ein erstes Schiff mit Flüssiggasmotoren in Dienst gestellt hat. Besonders schnell umsetzbar wäre auch die Nutzung von vergleichsweise sauberem Marinediesel statt des bislang eingesetzten Schweröls. Schon in 3 Jahren könnte dieses Etappenziel erreicht werden. Helge Grammersdorf vom Branchenverband der Kreuzfahrtunternehmen CLIA weist aber darauf hin, dass viele Reedereien schon heute Marinediesel einsetzen und es gäbe auch andere Möglichkeiten, bessere Abgaswerte zu erreichen.
Deswegen sehen wir ja auch, dass die Schiffe mit sehr fortschrittlichen Abgasreinigungsanlagen ausgestattet sind. Das gilt jetzt schon für die weit überwiegende Mehrheit der Schiffe. Und das gilt beispielsweise für fast 100% aller Schiffe, die im Moment im Bau sind.
Unterm Strich hat sich die Konfrontation zwischen Umweltschutzverbänden und der Kreuzfahrtindustrie in den letzten Jahren abgeschwächt. Einerseits sind die Schiffe tatsächlich durch technische Neuerungen sauberer geworden. Andererseits hat die Klimaschutzidee bei den Reedereien an Gewicht gewonnen.
Wir sind letztendlich im Ziel, dass wir eine emissionsfreie Schifffahrt und damit auch emissionsfreie Kreuzfahrt unterstützen, durchaus einig. Auch wenn vielleicht die Zeitpläne dahin und die Maßnahmen ein Stück weit voneinander abweichen. Das liegt aber einfach daran, dass viele Technologien, die dafür erforderlich sind, heute noch nicht verfügbar sind oder zumindest nicht serienreif sind.
Damit sich das ändert und die Idee einer emissionsfreien Kreuzfahrtschifffahrt bis 2050 Wirklichkeit werden kann, werde die Branche in den nächsten 10 Jahren 5 Milliarden US-Dollar in entsprechende Forschungs- und Entwicklungsprojekte investieren.
Axel Schröder. Feste feiern, Empfänge, Partys mit vielen Menschen und zum besonderen Anlass ein Glas Champagner. In Corona-Zeiten Fehlanzeige und das trifft die Champagnerbranche hart. Rund 30% des Absatzes ist allein zwischen März und Juni weggebrochen, vor allem für die Winzer in der Champagne. Ist das eine Katastrophe? Sabine Wachs war zum Ende der Ernte in der Champagne unterwegs.
Nur noch eine Handvoll Erntehelfer stehen im Weinberg von Simon Blanc.
Wir ernten jetzt noch den Chardonnay. Der Meunier und der Pinot Noir waren noch früher reif. Wir sind so früh fertig wie lange nicht mehr. Der Sommer war super, viel Sonne und auch während der Lese hatten wir tolles Wetter. Das wird eine prima Ernte. Die Trauben sind reif und von sehr guter Qualität.
Trotzdem, die Freude des Winzers hält sich in Grenzen.
Leider ist der Champagner sehr von der Covid-Krise betroffen. Sie ist natürlich auch eine Krise der Geselligkeit. Die Menschen feiern nicht, es gibt keine großen Partys. Da hat der Champagner eben Pause.
Allein im Frühjahr ist der Champagnerabsatz um rund 30% eingebrochen. Auch Blanc hat das getroffen. Er ist Präsident der Kooperative Aschblanc, einem Zusammenschluss von 120 Winzern, die gemeinsam Champagner produzieren, vermarkten und auch exportieren. Härter als ihn aber trifft es vor allem die Winzer, die den Großteil ihrer Trauben an die großen Champagnerhäuser liefern.
Und wenn die Champagnerhäuser weniger Flaschen verkaufen, dann brauchen sie auch weniger Trauben. Das hat direkte Auswirkungen auf alle Winzer. Dieses Jahr dürfen wir wesentlich weniger ernten als im letzten Jahr. Da waren es 10.200 Kilo pro Hektar. In diesem Jahr sind es nur 8.000 Kilo pro Hektar.
Et cette année, c'est 8000 kilos.
Jedes Jahr verhandeln Winzer und Häuser die Erntemenge, erklärt Simon Blanc. Sie gilt dann für alle Weinberge in der Champagne. Frédéric Ahl, Präsident des großen Champagnerhauses Nanson, ist froh, dass sich die Häuser und die Winzer auf die niedrige Erntemenge geeinigt haben.
Wenn die Erntemenge nicht an die Gegebenheiten der Covid-Krise und an den Einbruch des Absatzes angepasst worden wäre, dann wären die Lagerbestände weiter gewachsen. Für die Häuser wäre es schwierig gewesen, das zu finanzieren, denn die Bestände kosten Geld. Vor allem aber wären im Großhandel die Preise gefallen. Auf unter 10 Euro.
Voire moins de 10 Euro.
Viel zu wenig für Champagner, einen Wein, der fast komplett in Handarbeit hergestellt wird und deshalb teuer in der Produktion ist. Außerdem, erklärt Van Aal, wäre ein so niedriger Preis eine Katastrophe für das Ansehen des Getränks und der Champagner selbst. So weit ist es noch nicht gekommen. Die Krise, sagt er, könnte auch eine Chance für den Champagner sein.
Der Champagner muss sich stetig weiterentwickeln, kreativ sein, ein jüngeres Publikum ansprechen und sich selbst hinterfragen. Aber den Markt für Champagner wird es immer geben, auch weil die großen Häuser viel dafür tun. Wir müssen in der Kommunikation die Qualität des Produktes in den Vordergrund stellen.
Denn noch immer setzen viele der großen Champagnerhäuser in ihrer Vermarktung auf das hippe Luxusgetränk für exklusive Partys und rauschende Feste. Kleinere Betriebe wie die Kooperative Acheplein von Simon Blanc stellen vor allem das regionale, handgemachte Produkt in den Vordergrund. Er und auch Lanson-Präsident Van Aal gehen davon aus, dass die derzeitige Krise noch über Jahre Einfluss auf die Champagner haben wird. Trotzdem schauen sie vorsichtig optimistisch nach vorne. Denn langsam steigt der Absatz wieder und wenn kein zweiter Lockdown kommt, dann könnten Weihnachten und Silvester der Champagnerbranche wieder Auftrieb geben.
Sabine, Wachs und Champagner beschwingend schalten wir jetzt nach Frankfurt in den Börsensaal zu unserer Reporterin Claudia Wehrle. Frau Wehrle, der Rat der Europäischen Zentralbank hat getagt. Zumindest eine Entscheidung über die Zinsen müsste seit wenigen Minuten vorliegen. Machen wir da jetzt den Champagner auf? Tut sich gar nichts oder wie ist es?
Ja, den Champagner kann man trotzdem aufmachen, aber es hat sich nichts getan. Der Leitzins in der Eurozone bleibt auf dem Rekordtief von 0%. Die ersten Meldungen kommen durch. Der Leitzins bleibt so lange auf dem aktuellen niedrigen Niveau, bis sich die Inflationsaussichten deutlich der anvisierten Zielmarke der Europäischen Zentralbank annähern würden. Man sei vorbereitet, alle Instrumente gegebenenfalls auch anzupassen. Das sind jetzt so die ersten Meldungen, die über den Ticker laufen.
Und die wollen wir einordnen und Sie haben sich da fachkundigen Rat geholt aufs Parkett.
Ja, und das ist Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Herr Krämer, haben Sie mit dieser Entscheidung gerechnet?
Ja, ich habe ja gerade die Statements verglichen. Links von mir liegt der Ausdruck vom Juli. Rechts von jetzt, und das ist wortwörtlich identisch. Ja, wir hatten damit alles im Allen gerechnet. Allerdings hätte ja sein können, dass eventuell ein Bezug genommen wird zur starken Euro-Aufwertung. Aber das haben sie nicht hier gemacht, in diesem Statement, sondern das wird die Präsidentin vermutlich erst während der Pressekonferenz machen.
Der teure Euro, der stark gestiegene Euro, ein großes Problem. Warum?
Naja, also der Euro-Dollar ist gestiegen, das ist richtig. Er liegt jetzt ungefähr bei 1,18 und das bedeutet ja, dass aus Sicht der Kunden im Ausland die im Euroraum hergestellten Güter teurer werden. Das dämpft etwas das Wirtschaftswachstum und es dämpft auch etwas die Inflation. Aber ich bin da relativ entspannt, denn die Aufwärtsbewegung ist nicht sonderlich ausgeprägt. Und außerdem hat der Euro ja auch davon profitiert, dass zumindest aus Sicht der Märkte durch den Euro, durch den Wiederaufbaufonds, durch den Corona-Wiederaufbaufonds angeblich aus Sicht der Märkte der Euroraum stabiler geworden ist. Also es spiegelt auch eine gewisse Euro-Stärke wider, sodass ich alles im Allem da relativ entspannt bin. Aber wie entspannt die EZB ist, das ist eine andere Sache. Und ich erwarte schon, dass sie da irgendwie sich drauf beziehen wird in der Pressekonferenz.
Ein weiteres Problem, die niedrige Inflation. Wie wird sie da reagieren? Was bedeutet das?
Ja gut, die Gesamtinflationsrate ist in den negativen Bereich gerutscht. Die Kerninflation, das heißt die Inflation ohne die schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelpreise, ist auch deutlich zurückgegangen. Das liegt aber natürlich auch daran, dass in Deutschland, dem größten Mitgliedsland des Euroraums, die Mehrwertsteuer gesenkt worden ist. Aber sie wird natürlich sagen, dass ihr diese Inflationsrate zu niedrig ist. Und der Markt wird daraus schließen, dass wir noch viele Jahre lang mit diesen Negativzinsen weiterleben müssen.
Die EZB hat ihren Instrumentenkasten schon weit geöffnet. Das ist ja jetzt schon angedeutet worden. Gegebenenfalls müssen wir nachlegen. Wann wird das der Fall sein?
Ja, also sie sagt, dass sie nachlegen muss. Das kann man auch anders sehen. Aber rein prognostisch würde ich erwarten, dass die EZB um die Jahreswende herum feststellen wird, dass die Inflation immer noch weit entfernt ist von den angestrebten knapp 2%. Und wir erwarten, dass sie dann das Volumen der PEP-Anleihekäufe weiter erhöhen wird, um vielleicht 200-300 Milliarden Euro.
Die US-Notenbank FED hat sich vor kurzem für einen Strategieschwenk entschieden, hat sich de facto auf Jahre auf eine ultra lockere Geldpolitik festgelegt. Setzt das nun die Europäische Zentralbank unter Druck?
Naja, ich würde eher sagen, dass die Europäische Zentralbank ohnehin schon diese Politik verfolgt und an den Märkten rechnet eigentlich keiner damit, dass in ein oder zwei Jahren mal der Leitzins wieder steigt. Eigentlich kann man es umgekehrt sagen, dass man sagt, die amerikanische Zentralbank, die ja noch 2015 einen Zinserhöhungsprozess in Gang gesetzt hatte und diese Kraft noch hatte, dass sie das, die amerikanische Zentralbank, in Zukunft nicht mehr machen wird. Und insofern wird die amerikanische Zentralbank der recht tatenlosen europäischen immer ähnlicher.
Sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
Und wir sagen aus Köln vielen Dank und wir haben mitgenommen aus dem Gespräch, Herr Krämer ist entspannt. Schauen wir mal auf den deutschen Leitindex DAX, der auch?
Der ist auch entspannt, der pendelt im Moment um den Kurs von gestern Abend, 13.250 Punkte. Man darf ja nicht vergessen, die wirtschaftliche Erholung steht auf wackeligen Füßen. Die Verhandlungen Großbritannien mit der EU laufen. Aber die Hoffnung, dass es in Sachen Brexit zu einer Einigung kommen wird, ist nicht besonders hoch und gut. Jetzt muss man halt mal abwarten, wie es in Sachen Zinsniveau einfach weitergehen wird. Es wird weiterhin viel Geld in den Markt fließen.
Dann versuche ich es mal mit den Bankenwerten. Die stehen ja nach Notenbankentscheidungen immer besonders im Fokus. Hat sich denn da was getan?
Aktien der Deutschen Bank leicht im Minus. Papiere der Commerzbank steigen um 0,8%. Die Entscheidungen der Notenbanken haben ja in mehrfacher Hinsicht Auswirkungen auf den Finanzsektor. Zum einen, was das Zinsniveau betrifft, das betrifft die Bankgeschäfte direkt. Banken müssen derzeit ja auch dafür bezahlen, wenn sie Geld bei der Europäischen Zentralbank parken. Das sind jetzt nur zwei Faktoren von vielen.
Schauen wir auf den Devisenmarkt. Großbritannien will den Brexit-Vertrag in Teilen aushebeln. Bewegt das den Pfundkurs heute?
Kein klarer Trend beim Pfundkurs. Die Gespräche verlaufen ja ohnehin schon zäh. Und was Großbritannien jetzt vorhat, macht die Sache nicht gerade einfacher.
Schlecht lief es heute für die Aktie von Covestro. Warum?
Covestro gehört zu den Unternehmen, die von der Corona-Pandemie zwar in besonderer Weise betroffen, die sich aber recht schnell wieder erholt haben, zumindest was den Aktienkurs betrifft. Einige Analysten empfehlen die Aktien weiterhin zum Kauf, andere sagen lieber nicht, einfach weil die Konkurrenz wieder größer wird. Aktien von Covestro jedenfalls 1,5% im Minus.
Und dann bitte noch den Goldpreis, vielleicht auch in Euro und die Anleihen und der Blick auf den Euro.
Die Feinunze Gold kostet am Mittwoch $1,948,93. In Euro umgerechnet sind das 1,646,72 €. Die Umlaufrendite von -0,51 auf -0,48% gestiegen und der Euro kostet $1,1838.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehle. Nach dem ersten Fall der sogenannten afrikanischen Schweinepest in Deutschland sind die möglichen wirtschaftlichen Folgen noch nicht absehbar. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Sie.
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner äußerte sich in Bezug auf Schweinefleischexporte zurückhaltend. Man sei mit dem wichtigsten Abnehmerland China im Gespräch. Der Export in EU-Länder sei aber nicht in Gefahr. Davon wären dann Betriebe aus dem Gebiet in Brandenburg betroffen. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher erklärte, rund um den Kadaver des toten Wildschweins werde ein vorläufiges, gefährdetes Gebiet festgestellt und
Außerdem kommt es zu einer Überprüfung vorläufiger Nutzungsbeschränkungen für land- und forstwirtschaftliche Flächen, gegebenenfalls für ein Ernteverbot für Maisfelder. Es kommt zur Untersagung von Veranstaltungen, bei denen Schweine mitgeführt werden, also Hoffeste oder entsprechende landwirtschaftliche Schauen. Wir werden die Jäger ermitteln, die zusätzlich auch Schweinehalter sind.
Mit den Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche hat sich am Vormittag der Bundestag beschäftigt. Es ging in der Debatte um das Arbeitsschutzkontrollgesetz. Der Entwurf sieht vor, dass fürs Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten von Fleisch künftig keine Werksbeschäftigten mehr eingesetzt werden dürfen. Die deutsche Bauwirtschaft kommt gut durch die Corona-Krise. Im ersten Halbjahr stiegen die Umsätze um 6,5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Außerdem gab es knapp 2% mehr Beschäftigte, erklärte das Statistische Bundesamt. Allerdings rechnen die Bauverbände für das Gesamtjahr nur mit stagnierendem Geschäft. Sie fürchten, dass Haushalte und Kommunen wegen der Krise weniger investieren könnten. Wie klimaschädlich ist es, wenn Filme, Sendungen und Serien gestreamt werden? Das wollte das Umweltbundesamt wissen. Eine Studie in dessen Auftrag kommt zu dem Schluss, besonders effizient sei es, wenn per WLAN gestreamt werde. Schlechter dagegen schneide das mobile Internet ab. Europas größter Billigflieger Ryanair streicht für die kommende Wintersaison den Flughafen Düsseldorf aus dem Flugplan. Alle Flüge von und nach Düsseldorf nach dem 24. Oktober würden abgesagt, teilte Ryanair mit. Betroffene Passagiere erhielten eine volle Rückerstattung, hieß es.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich, vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Zunächst geht es um die Entscheidung des Braunschweiger Landgerichts, Ex-VW-Chef Winterkorn und vier weiteren Beschuldigten wegen Banden- und gewerbsmäßigen Betrugs im Dieselskandal den Prozess zu machen.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt dazu: Man darf den Richtern der Wirtschaftsstrafkammer abnehmen, dass sie mehr als gründlich geprüft haben, ob die Beweise ausreichen. Dabei gilt bis zu einer Verurteilung für alle Beschuldigten selbstredend die Unschuldsvermutung. Und doch ist die Eröffnung des Hauptverfahrens für den Wirtschaftsstandort Deutschland ein erschreckendes Zeichen. Bandenmäßiger Betrug bei Wirecard, jetzt möglicherweise auch bei Volkswagen. Korruption, Gier, Skrupellosigkeit und Arroganz scheinen in der Bundesrepublik weiter verbreitet zu sein als gedacht. Die Süddeutsche Zeitung meint, dass im anstehenden Prozess Licht ins Dunkel kommen dürfte, ist gut für das Unternehmen. Dort herrscht in manchen Abteilungen immer noch Misstrauen und werden Gerüchte gesponnen über den Tathergang. Dass die damaligen Topmanager im Fokus der Anklage sind, mag darüber hinaus Mahnung sein für alle Entscheider in allen Firmen. Allzu oft verschwimmt Verantwortlichkeit in Unternehmen oder sie wird nach unten abgeschoben. Diesmal ist es glücklicherweise ganz anders. Probleme wegen Kontakten zur Warburg Bank in seiner Zeit als erster Bürgermeister Hamburgs hat Finanzminister Scholz. Die Frankfurter Rundschau betont: Um es klar zu sagen, es gibt keinen Beweis dafür, dass Scholz damals dafür gesorgt hat, dass die Privatbank rund 47 Millionen Euro Steuermittel behalten durfte, die sie sich zuvor vom Fiskus ergaunert hatte. Würde es einen solchen Beweis geben, müsste Scholz zurücktreten, und zwar sofort. Angekratzt ist die Glaubwürdigkeit des Ministers aber auch so. Ein sozialdemokratischer Bürgermeister empfängt einen Bankier, der verstrickt ist in die sogenannte Cum-Ex-Affäre. Warum? Für die Tageszeitung Taz ist klar, dass Scholz in der Warburg-Affäre versagt hat. Er hat mit diesen unappetitlichen Steuergeschäften zu tun, weil er Hamburgs Bürgermeister war, als die Cum-Ex-Verstrickungen der Warburg-Bank aufflogen. Und er sich dreimal mit einem der Chefs getroffen hat. Scholz sagt nun, er hätte damals keinerlei Einfluss auf die Hamburger Finanzverwaltung ausgeübt. Das mag sein, nachzuweisen ist ihm nichts. Trotzdem ist es seltsam, mit welchem Gleichmut er es hinnahm, dass Warburg den Staat bestiehlt.
Die Wirtschaftspresseschau, und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Claudia Hennen am Mikrofon. Ein Thema dann ist der erste Fall von afrikanischer Schweinepest und die Maßnahmen dagegen im Bundesland Brandenburg.